Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja wahrscheinlich den besten Quarterback der Welt hat inzwischen. Nein, so weit will ich nicht gehen. Ich gehe aber eigentlich auf die 100 unzähligen Berichte ein, die inzwischen davon berichten, wie gut Tour geworden ist und was er jetzt alles kann und so weiter und so fort. Ja, und vielleicht gehen wir da im Verlauf dieses Drives auch noch drauf ein. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo zusammen.
Ich wollte gerade fragen, Tobi, hast du den Fernseher im Hintergrund laufen?
Nein.
Warum? Ach so, es klang so, als wenn da irgendwie ein Fernseher im Hintergrund laufen würde.
Warte, meine Kopfhörer abnehmen. Vielleicht sind meine Nachbarn da wach geworden, aber ich glaube nicht.
Okay, wir wollen nicht Tobis Nachbarn weil wir haben Donnerstagmorgen. Wir wollen jetzt Tobis Nachbarn nicht bei ihrer morgendlichen Anbetungsphasen erleben. Whatever.
Gut. Die schlafen alle noch, weil ja heute in Nordrhein-Westfalen Fronleichnam ist, ja, glaube ich.
Ja, ist korrekt. In Bayern auch. Deswegen habe ich auch frei. Und sitze nicht während der Arbeit mit meinem Laptop hier und nehme einfach einen Podcast auf. Aber das kann ich auch verargumentieren. Aber gut, Dolphins Drive, wir reden über die Miami Dolphins, haben wir uns überlegt. Und allgemein über die NFL. Gibt es eigentlich Dolphins-related News diese Woche? Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Es war ja am 1. Juni, wo wir wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen werden, sehr, sehr still. Man hat mit 10.000 verschiedenen Spielertransaktionen gerechnet, aber irgendwie ist gar nichts passiert. Das war eine schöne Ente, die da passiert ist. Ich weiß nicht, Tobi, gibt es News?
Also ein paar Gerüchte, aber das ist halt Smokescreen wie in der Offseason normal. Aber ansonsten, wie du schon sagst, ein, zwei Videos davon, wie Tua einen Ball wirft und das war's dann auch schon.
Ja, wundervoll.
Aber das mit dem Post-June-Cuts kann doch noch kommen, ne? Also da gibt's doch jetzt keine Frist zu, das gilt jetzt bis zum Beginn der offiziell der Regular Season oder der Preseason. Bis wann gilt das, dass man diesen First-June-Cut machen kann, Tobi?
Bis zum Ende der Saison. Du kannst rausschmeißen, wann immer du willst.
Und dann geht das automatisch mit der Regel, dass du es auch dann für die also bis zum Start der neuen Saison, dass du das dementsprechend auf die 2 Jahre aufteilen kannst, oder wie war das, ne?
Du kannst es aufteilen, ja. Es ist ja nach dem 1. Juni.
Er hätte ja sein können, dass es genau für diese Regelung mit der Aufteilung, dass es da noch einen Stichtag gibt oder so.
Nö, nicht, dass ich wüsste, weil entlassen kannst du immer irgendwen.
Okay. Ja,
also da ist die Liga relativ großzügig.
So nämlich. aber ich finde es gut, dass ihr gleich so in die Folge rein startet. Und zwar haben wir ja unsere Patreons gefragt. Wenn ihr fragt, was ist Patreon? Auf Patreon kann man uns unterstützen, das geht schon ab einem Betrag von 2,50 Euro pro Monat. Das ist ungefähr die Hälfte von einem großen Cappuccino. Also, wenn ihr uns die Hälfte eines großen Cappuccinos pro Monat gönnt, dann könnt ihr uns gerne auf Patreon finanziell unterstützen. Es hilft uns. Wir können dadurch mehr Geld in diesen Podcast stecken und quasi auch Zencaster Premium holen, was wir tatsächlich jetzt getan haben, in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Also, aber es scheint bisher einigermaßen zu funktionieren. Von daher, oder halt auch im Endeffekt besseres Equipment, um bessere Qualität liefern zu können. Und ja, wie gesagt, das geht schon ab 2,50 Euro. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann fragt uns gerne. Aber wir haben dort ja auch die letzten beiden Wochen schon Fragen rausgezogen und auch diese Woche haben wir noch eine Frage. Und zwar vom Alex, der fragt, ob wir nicht vielleicht noch auf die Trainingscamps und andere Dinge eingehen können, die in der Offseason, also zwischen Draft und Saisonbeginn, so passieren. Wer darf wann wie trainieren, wie viele Preseason-Games gibt's und wofür sind die Preseason-Spiele eigentlich gut und gibt's da quasi auch Auflaufprämien und solche Geschichten. Das gibt's ja in der regulären Saison zum Beispiel. Und ob es Regeländerungen gibt. Das ist so aktuell das, was die ganze Frage so umreißt. Und ja, zwischen Draft und Saisonbeginn. Tobi hat gerade schon ein Thema angesprochen. Tobi, was hat es mit den Pre- und Post-June-Cuts so auf sich? Das heißt ja, also ein Cut ist ja eine Spielerentlassung. Und was hat das mit dem 1. Juni zu tun? Magst du uns das einmal vielleicht etwas ausführlicher erklären, als gerade nur so angerissen?
Ja, kann ich gerne tun. Es wird jetzt ein bisschen trockener werden. Der 1. Juni ist der Stichtag, von dem das Geld, was der dann zu entlassene Spieler bekommt, wechselt von der bilanztechnischen Aufsplittung in ein Jahr. Das hieße dann für das Salary Cap des Jahres 2021. Hin dazu, dass der sogenannte Prorated Bonus, also Signing Bonus und so ein paar andere Kleinigkeiten, auf mehrere Jahre, das heißt auf 2 Jahre verteilt werden können und dass dadurch das Dead Cap, also das Geld, was in die Bilanz mit einfließt, obwohl der Spieler entlassen wird, sich dann für das eine Jahr verringert und ein Teil dann ins nächste Jahr übernommen wird. Besonders interessant, ja, weil wir ja wissen, dass der Cap Space im nächsten Jahr relativ deutlich und relativ massiv ansteigen wird. Da wäre es für die ein oder andere Franchise schon interessant gewesen oder ist es interessant, da tätig zu werden. Ich habe ja in der Facebook-Community, glaube ich, vor dem 1. Juni schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass rund um den 1. Juni oder in den Tagen rund um den 1. Juni jetzt in der Liga etwas mehr passieren würde. Bei den Dolphins jetzt eher nicht, aber gerade so Spieler, die Leistungserwartung nicht erfüllt haben und ein relativ hohes Dead Cap mit sich rumschleppen, kann man als Franchise durch diese June 1st Regelung natürlich dann etwas einfacher sich von denen trennen. Und da hatte ich gedacht, dass da so der ein oder andere Move schon passieren würde. Im Wesentlichen passiert ist eigentlich gar nichts. Besonders gut erklären kann man das am Beispiel von Julio Jones, um es mir jetzt mal über die Atlanta auf die Atlanta Falcons zu übertragen, weil um den ranken sich ja derzeit diverseste Gerüchte, wohin er denn jetzt getradet werden soll. Unter anderem habe ich gehört, dass Adam Schefter gesagt haben soll in einer seiner Live-Sendungen, dass auch wir da mit in der Verlosung sind, aber das glaube ich nicht, weil ist ja doch schon relativ teuer, aber kommen wir mal auf die
Naja, aber kurz dazu, ich meine, ganz im Ernst, ich finde es halt inzwischen einfach nur noch witzig, es könnte jeder Spieler dieser NFL, der einigermaßen Namen hat, könnte auf einmal einen Trade anfragen und die Dolphins werden immer genannt. Egal was ist, wir werden ja immer genannt.
Das stimmt, das ist richtig. Also wir sind da relativ relativ gut in der Verlosung mit drin, aber gerade bei bei Julio Jones glaube ich da jetzt nicht so dran, weil wenn du dir überlegst, dass wir mit Will Fuller, Devante Parker und Julio Jones in die Saison gehen sollen, ist dann vielleicht doch schon ein bisschen.
Es wäre dann das Aus für Parker, dann müsste man halt Parker abgeben, ne?
Ja, deswegen. Und dann wäre das dann noch unattraktiver, weil dem muss man ja dann auch noch ein bisschen Geld in den Arsch buttern und so weiter und so weiter und so weiter. Aber davon sprechen wir ja jetzt gar nicht, sondern wir wollten uns ja den Vertrag von Julio Jones einfach mal auch unter der Maßgabe des 1. Junis ansehen. Also es ist im Endeffekt ist es so, dass dass gerade die Falcons die Franchise mit dem wenigsten Cap Space sind und da sicherlich eine Überlegung oder mehrere Überlegungen anstellen müssen, irgendwie noch auf ein gewisses Cap Space zu kommen. Und dann landet man relativ schnell bei Julio Jones, der halt nur auch schon 32 ist und neben Matt Ryan am meisten bei den Falcons verdient. Hätte man den jetzt zum Beispiel vor dem 1. Juni entlassen, hätte man bei einem Cap-Hit von 23,05 Millionen 40 Millionen Dead-Cap gehabt bei einem Cut. Das reduziert sich jetzt nach dem 1. Juni, weil man die Sachen dann anders umlegen kann und auf 2 Jahre verteilen kann, auf bei einem Cut auf einen Dead Cap von 25 Millionen. Das heißt, man müsste, wenn nur Atlanta überhaupt nicht wollte, dass Julio Jones mehr für die spielt, müsste man 2 Millionen drauflegen auf sein Gehalt und dann könnte man sich von ihm trennen. Das wollen die Falcons ja aber nicht, weil es geht ja um diverseste Trade-Gerüchte. Da wäre vor dem 1. Juni die Regelung möglich gewesen, so wie sie bei einem Cut nach dem 1. Juni war. Das heißt, man spart bei 23 Millionen Gehalt 23,25 Millionen ein, hätte eine geringe Summe drauflegen müssen, um ihn dann getradet zu kriegen. Nach Dienstag sieht das Ganze massiv anders aus. Da sinkt das Dead Money nämlich auf 7,75 Millionen. Diese 7,75 Millionen sind ein Jahr des Prorated Bonus, den Julio Jones bei Vertragsabschluss 2019 unterschrieben hat. Das ist für die nächsten 3 Jahre dann so. Das heißt, dass sein Dead Money dann eben pro Jahr jeweils 7,75 Millionen wäre. Was diese Saison besonders interessant für die Falcons wäre, sein Gehalt sinkt nach dieser Saison, also in den Jahren 2022 und 2023, wieder leicht. Das heißt, da wären die Einsparmöglichkeiten nicht so groß. Außerdem wird der Junge ja auch nicht jünger, war letztes Jahr verletzt, war deswegen nicht so produktiv wie sonst. Wenn man ihn denn jetzt getradet bekäme, und eigentlich gehe ich davon aus, dass sie ihn traden werden für einen First-Rounder, wie das bei Stephon Diggs und den Bills war, oder für einen hohen Second-Round-Pick, denke ich schon, dass er sich einer anderen Franchise anschließt, weil eben die Falcons durch diesen Move insgesamt dann 15,3 Millionen an Geld einsparen, was sie dann an anderer Stelle verwenden können. Und damit wären sie erstens aus dem Gröbsten raus und könnten zweitens dann noch eine relativ große Summe ins nächste Jahr rüberziehen, um da dann wieder mit weiter gestiegenem Cap Space massiv zu investieren. Das so als Beispiel. Es gibt, wenn man es jetzt auf die Dolphins wieder runterbricht und zurückbezieht, gibt es natürlich auch so den ein oder anderen Spieler, wo man sagen könnte, ja, das würde vielleicht Einsparungen bringen, aber wenn man sich die Liste einmal durchsieht, dann man landet relativ schnell bei solchen Namen wie zum Beispiel Eric Rowe, aber das bringt ja sowieso nicht so viel ein. Selbst bei einem bei einem Cut nach dem 1. Juni wären die Einsparmöglichkeiten, die die Dolphins zum Beispiel bei Byron Jones, bei Howard, bei Parker hätten, relativ gering. Die Einsparmöglichkeiten, die es gibt, zum Beispiel die von Ogbah oder McKinney, die hat man ja sowieso, weil deren Verträge auslaufen. Und von daher, man hat nicht so die Möglichkeiten jetzt bei den Dolphins da relativ viel Geld einzusparen. Von daher war es auch eher nicht zu erwarten, dass die Dolphins davon Gebrauch machen. Bei anderen Franchises hätte ich das eher erwartet, aber das kann ja auch alles noch kommen, weil wie gesagt, es gilt ja ab 1. Juni und wann das dann letzten Endes passiert, ist ja auch relativ egal. Da kann man die Spieler ja dann auch noch in die Off-Season-Programme mit reinnehmen, in die Preseason mit reinnehmen und sie dann immer noch auf Grundlage dieses Post-June First Cuts oder dieses Post-June First Releases, um es genauer zu sagen, da dann in Anführungszeichen abwickeln. So. Das war's erstmal. Grob.
Gibt's dann auch sowas wie ein Post-June Trade? Also ist das dementsprechend alles auch anders machbar mit einem Trade?
Ja, genau. Es gilt sowohl für einen Cut als auch einen Trade. Ich habe ja bei Julio Jones die Zahlen genannt. Auch da kann man massiv einsparen.
Ich hätte einen Vorschlag zu machen. Wie wär's denn, wenn wir müssen ja bei Allen Hurns, wenn er nicht mehr für uns spielt, müssen wir draufzahlen. Ich weiß, dass Tobi als GM, ne, der redet ja ständig mit Chris Greer, dass er dann sagt, nee, das wird zu teuer. Können wir nicht dafür sammeln, um das auszugleichen? So einen Spendenaufruf jetzt hier gerade machen?
Also wir würden bei einem Post-June-Trade von Allen Hurns 2,45 Millionen einsparen. Das Problem, was wir bei Allen Hurns haben, ist, glaube ich, nur die Tatsache, dass wir einen finden müssen, der den Vertrag übernimmt. Und daran sehe ich es scheitern.
Das können wir nicht einfach entlassen. Dann würden wir es mal draufzahlen, aber das können wir dann über Spenden auffangen.
Dadurch, dass er bis in den Juni gekommen ist, also wir sparen sogar jetzt was, wenn wir ihn entlassen. 1,2 Millionen.
Ja, das
also
ist das Argument, Tobi. Damit habe ich dich auch auf meiner Seite, oder?
Ich rechne damit, dass man Allen Hurns entlassen könnte, ja. Das, also es ist, man schluckt immer noch 1,68 Millionen Dead Money, aber gut, dann hat man halt Allen Hurns nicht mehr.
Das ist ein Vorteil, was? Ja. Aber was haben wir dann nächstes Jahr in Dead Cap dafür?
Von Allen Hurns.
Ja, von wem sonst? Von wem sprechen wir denn gerade?
Komm doch nicht mit so Nebensächlichkeiten.
Ja, da habe ich mich nicht drauf vorbereitet, da müsste ich gerade mal eben gucken.
Wenn ich Lennon Roberts ertragen muss, dann musst du auch Allen Hurns ertragen.
Ja, weißt du, so Fragen, weißt du, Tenbaum hat sich auch nicht drum geschert, was in der Saison danach war.
Ja, aber ich meine, Allen
Hurns. Hast du doch gemerkt.
Allen Hurns war ein super wichtiger Receiver on third down.
Ja, genau.
Ne, das war so. In der letzten Saison
war der ganz wichtig.
Ja, der war der allerwichtigste überhaupt.
Ja. Oh, in der letzten Saison, wo er gespielt hat, ihr Panausen. Nein,
Fresse. Und seitdem ist er ja auch jünger geworden und besser.
Nee, das weißt du doch nicht.
Ja. Doch, viel besser. Viel besser.
Mhm. Mindestens so gut wie unser Quarterback.
Was der ja für eine Entwicklung gemacht hat, es ist ja völlig.
Jetzt sag mal nicht so. Sag mal nicht so.
Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, er kennt jetzt das Playbook.
Da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber wir sollten erst noch mal jetzt hier die Frage allumfänglich. Also, jetzt haben wir über diese Cut-Situation erster und zweiter, wollte ich
schon. Möchtest du jetzt noch eine Antwort haben?
Ja, ich wollte eigentlich nur so lange reden, bis du diese Antwort präsentieren kannst.
Knapp 2,4 Millionen.
Ja, siehst du, das ist es mir nicht
laut wert. Laut over the cap.
Ich bezahle doch keinem Spieler insgesamt 4 Millionen, damit er nicht für mich spielt.
Wer bin ich denn? Auch, das ist es wert.
Nein, sparen wir, wenn wir ihn entlassen.
Ja, aber wir haben doch für nächstes Jahr Dead Cap.
Ja, aber wir sparen ja trotzdem mehr ein, wenn wir ihn entlassen, als wenn er für uns spielt. Also so schlimm ist es nicht.
Ja, aber er spielt halt nicht für uns und wir bezahlen ihn ja trotzdem. Und in dem anderen Fall bezahlen wir ihm mehr, aber da spielt er für uns.
Ja, aber die erste Variante finde ich deutlich attraktiver.
Ja, lenk mich an den Tisch. So, also.
Möchtest du da auch noch eine Antwort zu haben?
Gerne.
1,2 Millionen.
Das ist viel zu viel. So.
Naja, aber willst du 1,2 Millionen investieren und Allen Hurts als Wide Receiver Nummer 6 rum durch die Gegend schleppen, nur weil er das Dead Cap hat, weil nächstes Jahr, wir haben das Geld, ne? Also es ist ja nicht, es ist ja da.
Ja, dazu aber nochmal aus letzter Folge, ja, was haben wir denn aus diesem ganzen Geld, was wir letzte Saison hatten, was haben wir daraus denn gemacht?
Ja, guck dir die Mannschaft doch an, eine überragende Truppe.
Ja, aber was, das hat nichts damit zu tun, dass wir überragende Free Agents letztes Jahr geholt haben.
Nein, also wir haben ja relativ viele Free Agents geholt und einige sind ja relativ gut eingeschlagen und
Und wie viel sind effektiv noch davon da, außer Emmanuel Ogba?
Lass mich gucken. Mal durchzählen jetzt.
Alleine, dass du darüber nachdenken musst und nicht direkt irgendwelche Namen hast, zeigt es schon.
Es geht nicht um die Namen, du wolltest eine Zahl haben.
Ja. Hopp, hopp. Also, es ist so, also, mir fallen spontan mehr Leute ein, die wir halt gecuttet haben nach einem Jahr, nachdem wir ihnen einen guten Vertrag gegeben haben oder halt getradet haben. Von daher, also.
Das ist ja durchaus richtig, aber wenn ich so Spieler wie Ogba, wie Fetch in den Special Teams, wie Shaheen oder so, dann behalte und wenn ich die finde, dann, du musst ja immer mit dieser 50%-Regel.
Ist Shaheen nicht schon länger da?
Nee, Shaheen ist ja letztes Jahr da. Ich glaube, der ist nach dem ersten oder zweiten Spiel oder sowas gekommen. Ich weiß es gar nicht.
Ich dachte, das wäre schon länger her.
Nee.
Ja, gut, aber von den Spielern, von denen wir uns wirklich erhofft haben, dass sie unser Team besser machen, die sind nicht mehr da. Also außer Ogba.
Naja, so, Alan Roberts ist ja noch da. Ja, schon.
Du bist super witzig.
Ja, es ist morgens 20 vor 10, da bin ich entweder müde oder nicht lustig.
Oder witzig.
Beides, ja. Oder beides. Ja. Oder betrunken.
Okay, Tobi, da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen.
Das war auch nur ein Scherz.
Natürlich, das war ein Scherz.
Die Zeiten, dass ich morgens um 9 Uhr noch betrunken war, die sind lange vorbei. Bin ja auch alt.
Ja, das stimmt. Ja, ich war tatsächlich heute Morgen, wir haben jetzt 9.40 Uhr, war tatsächlich heute Morgen schon laufen. Ich konnte nicht anders, weil sonst wäre ich, glaube ich, heute Mittag wäre ich gestorben bei der Hitze. Ich freue mich auf den Sommer fast. Gut, aber jetzt haben wir zumindest diese Cut-June-Situation schon mal abgehakt. Das hat ja auch schon ein bisschen
June
so.
First Release.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ja.
Das haben wir abgehakt, ja. So. Kommen wir mal zu den ganzen Daten, die es sonst so gibt. Dieses Jahr war es den NFL-Teams erlaubt, entweder vom 7. bis zum 10. oder vom 14. bis zum 17. Rookie-Minicamps abzuhalten. Das sind eigentlich nur 3 Tage Minicamps, wo man halt durch so ein paar Sachen durchgeht. Es sind nur Rookies erlaubt. Es sind auch noch Spieler vom Opt-out von der 2020er College-Season erlaubt gewesen. Beziehungsweise für die war es besonders wichtig. Und ja, das ist dann erlaubt, so diese Rookie-Minicamps. Tobi, sind die verpflichtend für die Rookies?
Ja, sind sie. Also
wunderbar.
Du kannst dich als Rookie natürlich dazu entscheiden, da nicht hinzugehen. Das geht natürlich, aber naja, würde ich dir nicht raten.
Haben aber doch schon Rookies gemacht. Ich meine, war das nicht Joey Bosa damals mit dem Holdout, um seinen Vertrag direkt anders zu bekommen. Deswegen war der beim Rookie-Minicamp und, glaube ich, sogar das erste Spiel oder sowas nicht dabei, ne?
Ja, also das kommt irgendwann mal, also das kommt unregelmäßig mal vor, dass da nicht alle sind oder einige dann nicht hingehen. Aber wenn es nicht gerade solche Spieler eines Kalibers, eines Joey Bosa sind, dann hat das natürlich dann auch arbeitsrechtliche Konsequenzen. Also die meisten sind ja eh dankbar und hyped, dass sie jetzt in der NFL spielen können und sind eh da. Also es ist eher die Ausnahme als die Regel.
Okay, dann gibt es die Möglichkeit vom 24. Mai bis zum 18. Juni, in dieser Phase befinden wir uns tatsächlich aktuell, die sogenannten OTAs in Mandatory Minicamps. Das sind Trainings, die ja nach gewissen Regeln stattfinden dürfen. Es gibt keinen Kontakt. Also das ist halt dann sehr, sehr oft einfach Kämpfen gegen Puppen zum Beispiel, wenn man das so beschreiben möchte. Es sind alle Spieler des 90-Man-Rosters, weil mehr dürfen ja nicht rein aktuell, sind dazu zugelassen. Und ja, aber es sind freiwillige Teamaktivitäten. Also OTA steht für Organized Team Activities, also organisierte Teamaktivitäten. Theoretisch könnten die auch zusammen ein Eis essen gehen. Tobi, da du ja unser Mann fürs Rechtliche bist, und für, also GM, der muss ja sowas ja auch im Blick haben. Die OTAs, sind bei den Dolphins alle Spieler dabei? Ich meine, wir haben das ja schon mal angesprochen, hier auch im Dolphins Drive. Was sind so typische Spieler, die dabei sind? Was sind typische Spieler, die eher vielleicht diese OTAs überspringen?
OTAs überspringen sind eher die Spieler, die einen relativ gut dotierten Vertrag haben und relativ sicher haben, die ihren Rosterplatz auch sehr sicher haben. Also die könnten in der Theorie könnten die an diesen freiwilligen Workouts dann nicht teilnehmen und könnten die überspringen. Andere Möglichkeit, das hat Micho schon angedeutet, sind die Spieler, die irgendwas wollen und die eben mit Druck und einigen Argumenten, dass sie da nicht hingehen, dann versuchen, mehr Geld rauszuschlagen, zum Beispiel. Das sind diese Holdout-Geschichten, ne? Die gehen dann einfach nicht hin und sagen, ich komme erst, wenn das und das und das passiert. Und ansonsten, also gerade die Spieler, die wackeln oder deren tägliches Brot es ist, so in dem Bereich des Rosters zwischen Platz 90, das ist der erste, der rausgeschmissen wird, und so 60, 65, die kriegen ja jeden Tag Geld dafür. Und das ist für die ja jeden Tag bares Geld wert. Deswegen, die werden auch daran teilnehmen. Ich habe in der lokalen Presse in den Miami Media gelesen, dass es um die 70 bis 80 Spieler sind, die bei den Dolphins daran teilnehmen. Wenn man sich überlegt, dass die Dolphins gerade mit unserem Pathway Program Projekt Durval Neto 91 Spieler im Roster haben, dann ist das schon ganz gut. Ich habe aber auch zum Beispiel gesehen, dass Eric Rowe mal einen Tag während OTAs war beim Baseball in Houston war oder so. Und also ob die da jetzt jeden Tag und immer dran teilnehmen, ist eine andere Frage, aber es wird schon ganz gut angenommen und in Miami wird das alles Herrn Flores zugerechnet.
Natürlich, weil in LA wird es auch alles dem Herrn Gruden zugerechnet. Natürlich. Aber gut, ich glaube tatsächlich, dass Gruden auch so ein Typ ist, für den sich die Spieler zerreißen, weil es ist halt wie bei Flores, ja. Wenn du Rückendeckung von wem bekommst, dann sind es halt so Typen wie Flores. Und ich glaube, bei Gruden ist das nicht fern, dass er ist halt auch so ein bisschen durch der Gute. Das dazu. Micho, wie siehst du das, wenn so Spieler wie Xavier Howard zum Beispiel oder Jerome Baker jetzt nicht unbedingt an den OTAs teilnehmen?
Ja, also man muss ja, und ich bin tatsächlich nicht ganz so fit in der Beziehung. Ich meine, da gibt's ja noch einen Unterschied, OTAs mit Pets oder ohne Pets, ne? Da gibt's, glaube ich, ja auch noch so eine Regelung. Da bin ich tatsächlich nicht ganz firm. Tatsache ist, dass diese OTAs ja eben nicht nur Training sind, dass Spieler, die erfahren sind und Spieler, die ihren Teamplatz sicher haben, weil sie schon lange gezeigt haben, was sie können, die minimieren auf der einen Seite damit natürlich das bei richtigem Training das Verletzungsrisiko und die können sich auch selbst mit Trainingsplänen fit halten. Es geht bei den OTAs, glaube ich, vor allem ja darum, Neulinge in das Playbook und in das System hereinzuführen. Und da sind extrem wichtig Wiederholungen. Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Weil im Prinzip ist es ein Auswendiglernen. Das ist gar nicht mal so wenig. Und ich habe es ja schon mal gesagt, der Footballer an und für sich ist ja auch nicht gerade für ein Übermaß an, an geistiger Fähigkeit bekannt. Das ist ja auch nicht seine Kernkompetenz, sondern ich weiß, da gibt's immer Ausnahmen. Ich weiß, unser Coach hat immer gesagt, von wegen jedes vernünftige Tackling kostet ein Schuljahr. Die Schuljahre 1 bis 4 braucht eh kein Mensch. Das heißt, die neuen Spieler, die müssen viel mehr lernen als die alten Spieler, die da waren. Das heißt, die brauchen auch Wiederholungen viel, viel nötiger. Und diese, solange sich das Playbook nicht dramatisch ändert, die Fitness können erfahrene Spieler sich zu Hause erstmal in Eigenregie selber holen. Deswegen finde ich das gar nicht so dramatisch. Und es minimiert halt das Verletzungsrisiko, je nachdem, was man macht.
Oh Gott, wunderbar. Ich denke, das fasst die ganze Situation jetzt auch sehr, sehr gut zusammen. Dann das nächste Datum, was jetzt wieder interessantes Datum für Tobi ist. Am 15. Juli dieses Jahr um 4 Uhr Eastern Time ist der Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich, beziehungsweise ab da ist das die Deadline, um langfristige Verlängerungen mit Spielern, die aktuell unter dem Franchise-Tag stehen, durchzuführen. Das heißt, wenn ich bis zum 15. Juli um 4 Uhr es nicht geschafft habe, einen Langzeit-Deal auszuhandeln, wird es dazu kommen, dass dieser Spieler 2020 Free Agent wird.
2022, ja. Meinst du?
Entschuldigung, ja. Nicht rückwirkend betrachtend, 2022. Ich denke, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben ja auch keinen Spieler, unter dem Franchise-Tag spielt. Von daher betrifft es die Dolphins jetzt nicht. Ich habe gerade auch keinen Spieler direkt im Kopf, wo ich sage, da müsste man einen langfristigen Vertrag aushandeln. Aber schauen wir einfach mal, ob da sich noch was tut. Aber da habt ihr es zumindest gehört. 15. Juli, 4 Uhr Eastern Time. Dürfte 10 Uhr also 10 Uhr abends europäische Zeit sein. Müsste.
Ja, das ist in der Regel ja so die Deadline-Zeit, dass das bei uns dann so gegen 22 Uhr ist. Das ist ja in den verschiedenen Deadline-Days oder an den Tagen, an denen solche Fristen dann ablaufen, eher üblich, dass es da 22 Uhr ist bei uns.
Wunderbar. So, und dann geht's los. 15 Tage, beziehungsweise 22 Tage, für die Rookies nämlich, 22 Tage vor dem ersten Preseason-Game darf es in die offiziellen Trainingscamps gehen. Das sind, wie gesagt, 22 Tage für die Rookies. Die Veterans dürfen erst 15 Tage vorher einsteigen. Auch hier ist natürlich für die Rookies einfach, damit sich da an die NFL besser gewöhnen können und die Veterans halt gerade in der ersten Woche dann noch nicht das Training wahrscheinlich ineffizient wäre und man sich da mit anderen Themen noch auseinandersetzen kann, wenn man zu den Veterans gehört. Tobi, Regeln zu den Training-Camps, kann man da immer in voller Montur auflaufen oder gibt es da auch Regeln, wie das abzulaufen hat?
Ja, es gibt natürlich gerade zu Beginn gibt es Trainings ohne Pads. Das heißt, dass es erstmal so langsam reinkommen ist, ohne Vollkontakt und hast du nicht gesehen. Im letzten Jahr war es ja eh alles komplett virtuell. Das hat sich jetzt Gott sei Dank durch die abflachende Pandemiewelle ein bisschen entspannt und man wird dieses Jahr sicherlich auch Training wieder in Pads machen können und dann da sich vernünftig auf die Saison vorbereiten können, dass man da auch alle Sachen mal anhat und alle Sachen mal parat hat und nicht irgendwelche Dinge fehlen.
Möchtest du da auf irgendwas anspielen?
Nein, ich möchte nicht auf die ELF anspielen.
Wunderbar, das finde ich gut. Dann haben wir auf jeden Fall diese Trainingscamps. Ich habe nämlich gerade noch mal kurz geguckt. Und zwar ist es so, dass die ersten 3 Tage keinen Kontakt beinhalten dürfen. Am 4. und 5. Tag ist es erlaubt, Full Speed in Helmen und leichter Practice Gear, also leichter Trainingsausrüstung, da weiß ich, Spiders and Shells nennt sich das. Da weiß ich jetzt leider nicht genau, was sich dahinter verbirgt, muss ich gestehen. Am sechsten Tag ist immer ein Tag frei und der siebte Tag ist, wenn die Player das erste Mal wirklich Pads anziehen dürfen in der Offseason. Micho, weißt du vielleicht, was sich unter dem Begriff Spiders and Shells
Nee, das weiß ich auch nicht. Aber ich meine, es gibt noch irgendwie was. Oder ich glaube, wenn neue Coaches da sind, dann ändert sich dann irgendwas, dass man Sondertrainings mit Pets abhalten darf oder sowas. Da gibt es, glaube ich, eine ganz komplizierte Regelung. Was dieses Spiders and Shell ist, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
Man darf nur eher anfangen, wenn man neuen Coach
hat. Okay. Nee, ich kann ehrlich gesagt auch keine Ahnung, Rico. Tut mir leid.
Okay, wunderbar. Das passiert selbst uns mal. Ja, dann am 5. August ist das diesjährige NHL Hall of NFL. Oh, was ist denn heute los? Ey? Ja, ich war.
Ja, nachher kommt das Finale Eishockey, richtig.
Deswegen ja, NHL. Mein Bruder ist so. Ich bin ja der NFL-Typ. Oh Wunder, das überrascht jetzt viele. Und mein Bruder und Kumpel von mir, der Kumpel ist halt einfach mit deutschem Eishockey so ein bisschen angefangen zu gucken. Und mein Bruder, dadurch, dass er halt New York-Fan, also der mag die Stadt New York und dann irgendwie auch zum Eishockey. Und deswegen, die tauschen sich halt bei uns in der Gruppe jetzt immer über Eishockey aus. Und ich krieg's auf Twitter ja auch so ein bisschen mit. Und deswegen hatte ich gerade, weil NHL und Hall of Fame, da ist ja auch das Haar groß und ja. Das, ja, deswegen komme ich gerade auf NHL, weil da sind ja auch Playoffs aktuell, neben der Weltmeisterschaft. Am 5. August findet auf jeden Fall das 2021er NFL Hall of Fame Game statt. Das ist der offizielle Start der Preseason. Da spielen dieses Jahr die Dallas Cowboys gegen die Pittsburgh Steelers. Und ja, da werden dieses Jahr die Klassen 2020 und 2021 geehrt, weil letztes Jahr hat es ja nicht so stattgefunden. Logischerweise, es gab ja dieses Pandemie-Ding. Und dieses Jahr, ich gehe davon aus, komplett ausverkauft, no matter what, die USA hat kein Corona mehr. So, das dazu. Und dann gibt's dieses Jahr 3 Preseason-Spiele pro Team. Das ist eins weniger geworden, da die Saison um ein Spiel länger geworden ist. Hat man sich darauf geeinigt, dass es ein Spiel weniger gibt. Ja, also ein Preseason-Spiel weniger. Und ja, dazu noch, dass ja, vermutlich wird es demnächst noch weniger Preseason-Games geben, weil es wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell jetzt auch zu 18 Saisonspielen kommen, damit wir wieder einen geraden Schedule haben und die Teams dann 9-9 gehen können, anstatt 8-8. Und Tobi,
ja?
Gibt es eine Auflaufprämie bei Preseason-Spielen?
Ja, also sie kriegen pro Spiel Gehaltschecks. Diese fallen natürlich wesentlich kleiner aus als die Zahlungen, die fällig werden, wenn wenn sie in der regulären Saison sind. Aber auch für die Preseason Games gibt's ein bisschen Geld. Also das ist gerade dann für die Spieler interessant, die dann in diesen Preseason Spielen tatsächlich sich messen, weil es ist wie in den letzten Jahren auch, da hat sich dann ob 3 oder 4 nicht viel dran geändert. Man wird die Starter oder die ersten 30 Spieler des Rosters, die ihren Platz relativ sicher haben, wird man in diesen Spielen nur sehr reduziert bis gar nicht sehen. Dafür ist das Risiko viel zu groß.
Ja, da können wir ein Liedchen singen. Das ist uns ja auch schon des Öfteren passiert, dass sich ein Spieler dort verletzt hat.
Oh ja, oh ja.
Michael, welchen Wert misst du den Preseason Games bei?
Null. Also, ja, null ist tatsächlich übertrieben. Man kann nichts über die Starter sagen, man kann auch nichts über das Spielsystem sagen, weil kein Coach der Welt wird halt seine Karten offenlegen in diesem Preseason-Spiel. Das heißt, es wird dann auch nichts Besonderes ausprobiert oder sowas. Es geht beim Preseason-Spiel nicht darum, Spielpraxis zu bekommen. Das ist alles nicht das Problem. Mittlerweile ist diese Preseason tatsächlich eher ein Geldding und ein bisschen gewollt von der Spielergewerkschaft, weil die sagen, es ist für die Spieler, die dort auflaufen, eigentlich noch mal eine Chance, sich ins Schaufenster zu stellen. Weil eigentlich kann man davon ausgehen, dass 90-95% der Spieler, die in der Preseason auflaufen und viele Snaps bekommen, gecuttet werden und keine Zukunft in der NFL haben. Und es ist vielleicht ganz selten, dass man in der Preseason mal jemanden sieht, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt im Training doch nicht gesehen und den behalten wir jetzt. In der Regel will man da halt nur andere Teams drauf aufmerksam machen oder die Spieler wollen sich für andere Teams interessant machen. Ein Beispiel, eine Sache, die ich dazu sagen muss, ist, es hängt ja nicht immer von der Qualität ab, ob man tatsächlich bei dem Team, bei dem man ist, einen Rosterplatz ergattert. Das kann sein, dass man ein guter Spieler ist, aber einen Wide Receiver, einen undrafted Wide Receiver wird es bei uns zum Beispiel höllisch schwer haben. Einfach weil wir auf Wide Receiver ein extrem hohes Niveau haben. Das heißt, ein Spieler, der bei uns vielleicht Wide Receiver Nummer 7 wäre, könnte zum Beispiel bei den Detroit Lions Wide Receiver Nummer 3 sein. Einfach von der Qualität her. Und für den ist es dann interessant, seine Qualitäten darzustellen, um dann eventuell woanders noch unterzukommen. Aber für uns als Fans sind vor allen Dingen die eigenen Preseason-Spiele, der Aussagewert geht in meinen Augen gegen null.
Ja, das denke ich tatsächlich. Also es ist halt tatsächlich für diese, wie du es so immer schön sagst, Roster-Borderliner, für die ist es halt wichtig, sich da zu zeigen und durch ein, zwei Plays auf sich aufmerksam zu machen. Vielmehr ist dann halt sowieso nicht möglich. Und ja, es ist halt, man lässt die Starter dann ab und zu mal spielen für ein Viertel, um sich halt so ein bisschen einzugrooven. Aber das, wie gesagt, das, ich glaube nicht, dass der große Mehrwert da gegeben ist einfach.
Ja, aber das also, ganz kurz noch, das Problem ist natürlich auch bei den Startern, du spielst bei so einem Preseason-Spiel, spielt jeder mit gebremstem Schaum. Das ist normal, das ist keine richtige Wettbewerbssituation und man will sich ja nicht verletzen. Und dieses mit gebremstem Schaum spielen erhöht halt plötzlich das Risiko, das Verletzungsrisiko, weil du halt nicht die Körperspannung hast, nicht so hundertprozentig aufpasst, mental nicht auf dem Punkt dabei bist. Das sind halt die Probleme dabei.
Ja, das ist halt, ja, sehe ich ganz genauso. Gut, das zu den Preseason Games, dann hatten wir letzte Woche schon, haben wir ja schon besprochen, wie die Spieler, ja?
Sollen wir vielleicht sagen, gegen wen die Miami Dolphins spielen? Wer vielleicht?
Das habe ich gerade nicht offen, deswegen habe ich es nicht erwähnt.
Die Vollständigkeit habe. Also, zwei Auswärtsspiele, ein Heimspiel, 14.8. bei den Chicago Bears, 21.8. zu Hause gegen die Falcons. Da kommt dann auch die Kyle Pitts, Julio Jones Geschichte am Rande wieder, obwohl sie da beide sicherlich nicht spielen werden. Und am 29.8. Bei den Bengals in Cincinnati.
War es nicht immer das dritte Preseason-Game, wo die Starter zumindest ein Viertel gespielt haben? Ist es jetzt das zweite, weil im letzten nicht mehr viel passiert?
Ja, wenn die Starter spielen, dann im zweiten Spiel, wenn überhaupt.
Ich wollte gerade sagen, was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, dass die Starter weiterhin spielen? Ich meine, immerhin ein Preseason-Spiel weniger, dafür ein Regular-Season-Spiel mehr. Wird man die Starter wirklich da auf den Platz schicken, auch nur für ein Viertel?
Ja, also ich gehe schon davon aus, dass man zumindest so ein paar Reps dem einfach gibt, weil du hast halt eine andere Atmosphäre und so weiter und so fort. Und gerade für vielleicht nicht für einen Matt Ryan oder für einen Julio Jones ist das jetzt nicht so wichtig, aber gerade für First, Second Year, vielleicht auch sogar noch für einen Third Year Player, je nachdem wie erfahren er ist, ist das wahrscheinlich schon nochmal ein Thema. Und gerade wenn will ich ja dem First Team dann auch Raps geben und ich will Kyle Pitts halt nicht die Bälle von was weiß ich wem zuwerfen lassen. Dementsprechend glaube ich schon, dass das ein Thema sein könnte. Weswegen ich glaube, dass sie zumindest wieder sei es nur ein oder zwei oder drei Drives, ja, mehr ist ja so ein Viertel, sagen wir mal zwei Drives, mehr ist ja so ein Viertel dann eh nicht. Ich glaube schon, dass es dazu kommen wird. Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich. Also ich gehe davon aus, dass gerade weil es zweite auch ein Heimspiel ist und um den ganzen Hype und das Ganze nochmal wieder ein bisschen anzufeuern, also ich denke, ein Drive wird so die Truppe bekommen, die man so als wahrscheinliche Starter ausmachen wird, aber mehr nicht, auf keinen Fall.
Gut, Ja, dann wisst ihr zumindest, gegen wen wir spielen. Danke dafür, Tobi. Und dann wird es am 4. September quasi ernst, weil da müssen die Roster dann komplett runtergekürzt werden auf 53 Spieler. Wir hatten letzte Woche, ja, hatten wir noch kurz angesprochen, dass es halt dieses Jahr eine andere, ja, erst müssen sie auf 85, dann auf 80 und dann auf 53 oder so, Tobi.
Genau,
richtig. Das ist ja das, das passiert während der Preseason dann. Und am 5. September können die Practice Squad Spieler zusammengewürfelt werden. Und man kann seinen Practice Squad aufstellen. Und dann beginnt die neue NFL-Saison, zu der wir keine 100 Tage mehr haben, Leute. Es wird langsam wieder wärmer. Aber es ist noch so weit hin und es beginnt jetzt wirklich. Also, ich bin zwar, also ich bin froh. Ich meine, das können, tatsächlich können wir das die nächsten Wochen auch mal machen. Redrafts, ja, das ist ja momentan total in Mode. Und ja, bei diesen Redrafts, das machen ja momentan alle irgendwie, sowohl große Podcasts als auch kleine Team-Podcasts. Können wir mal überlegen, ob wir das nicht auch machen wollen. Michael, aber du möchtest bestimmt noch was sagen.
Ja, es war auch was Geistreiches und Witziges, glaube ich. Und ich habe es gerade vergessen und mich bekommt echt gerade der Verdacht von wegen, dass es weder geistreich noch witzig war. Verdammt, Faden verloren.
Geil.
Ich habe extra, wir können es hier in unserem tollen Zencast, wir können ja die Hand heben. Ich habe das getan, weil ich noch was sagen wollte zu den 100 Tagen und jetzt fällt es mir doch wieder ein. Genau, ich hatte eine Frage und zwar, ich weiß nicht, ich hab natürlich kein NFL-Playbook gesehen, sondern nur ein Playbook auf einem relativ niedrigen Niveau. Aber, und ich habe nur ein Defense-Playbook, wenn ich ehrlich bin, auch mal vernünftig studieren müssen. Aber so ein Playbook, auch auf niedrigem Niveau, das ist schon verdammt umfangreich.
Hattet ihr
100 Tage? Wow, das ist schon für so ein Buch, was die teilweise auswendig lernen müssen, gar nicht so wenig. Oder wie seht ihr das?
Hattet ihr ein Defensive Playbook?
Ja.
Wow, okay.
Ungefähr okay, 30 also, Seiten.
Ja, okay. Also, okay, wir hatten
Also lächerlich klein, ne? Offense hatte höher.
Also, ich sag mal, wie war es denn bei uns? Also wir hatten, also okay, wir hatten mehr oder weniger ein Playbook, das schon, wenn du es halt aufgezeichnet hättest, aber wir hatten halt Calls und aus diesen Calls hat sich halt, wusste halt jeder, was er zu tun und zu lassen hat. Und dementsprechend hätte man auch schon für jeden Call hätte man das aufzeichnen können.
Ja, also das stimmt. Bei uns gab es gewisse Dinge, die je nach Spielzug dementsprechend waren. Wir haben viel mit Farben gearbeitet. Das war mit den Calls. Also ich als Cornerback, wenn zum Beispiel die Farbe Blue angesagt wurde, dann war ganz klar, es war eine Zonenverteidigung. Wenn es Red war, war es eine Man-Coverage. Green wurde quasi, dann haben wir vier Zone Deep vor Zone Deep gespielt. All sowas.
Ja, solche Geschichten
haben wir auch. Black war ein Cornerback-Blitz. Das habe ich immer sehr gemocht. Ich bin nicht einmal durchgekommen. Aber egal.
Okay, super. Ja, also klar, das Offense-Ding, das war, fand ich auch, wo ich das gesehen habe, so okay, nicht schlecht. Klar, und das ist intensiv, wobei, wenn man es halt für jeden Spieler halt nachher wieder ausdröselt, ist es auch gar nicht. Du musst ja im Prinzip musst du ja eigentlich auch nur wissen, was dein Job ist. Do your job. So. Und dementsprechend ist es schon sehr anspruchsvoll, gar keine Frage, aber die Spieler spielen da halt schon seit mindestens drei Jahre College-Playbook, was natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. So ein NFL-Playbook ist eine ganz andere Hausnummer als so ein College-Playbook, keine Frage. Aber du beschäftigst dich Tag und Jahr damit, du bereitest dich, gerade wenn du Quarterback bist oder auch als Wide Receiver. Ich meine, gucken wir uns doch mal Calvin Johnson an. Als Calvin Johnson in die NFL kam, konnte er genau drei Routen, glaube ich, laufen. Ja, mehr konnte er damals nicht. Und dann haben die jedes Jahr, und das könnt ihr bei DK Metcalf, könnt ihr es auch beobachten, der konnte auch nur drei Routen laufen. So, und inzwischen kann er halt mehr Routen laufen, weil sie ihm das Stück Jahr für Jahr beibringen. Und da sprechen wir nur von Routen. Also in Anführungsstrichen nur, das ist sehr, sehr anspruchsvoll, die auf diesem Niveau zu laufen. Aber es gibt halt auch keine 100 verschiedenen Routen. Es gibt im Grunde 11, ich hab's gerade nicht direkt im Kopf, aber es ist einfach anspruchsvoll und klar. Also 100 Tage, aber ich sag mal so, ein Trevor Lawrence hat das Ding halt jetzt schon seit 2 Monaten wahrscheinlich. Und klar, es ist super anspruchsvoll, aber für die Vorbereitung, die jeder Rookie eigentlich in das, was er da tut. Das ist ja das, was ihm sein Leben bezahlt. Ja, das ist das, was sein dadurch, dass er das lernt, kann er das Brot kaufen, was ihn füttert oder was ihm seinen Hunger stillt. Und dementsprechend ist es anspruchsvoll, keine Frage. Und wir haben ja auch von Tour, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden, ein paar Sachen gehört. Und es ist nicht einfach, aber es ist eine Aufgabe, der man sich stellen muss und der man auch eigentlich, wo man bestehen muss. Sonst bist du sehr, sehr schnell raus aus der Liga, weil NFL steht ja nicht nur unbedingt nur für National Football League, sondern halt auch für Not For Long. Ja, und dementsprechend, so sehe ich das zumindest. Tobi, wie ist deine Einstellung zu dem Thema?
Ja, das sehe ich ähnlich, weil wie ihr beiden das schon erwähnt habt, es gibt ja gewisse Dinge, die aufeinander aufbauen und die man durch verschiedenste Kombinationen dann wieder zu was Neuem macht. Es ist nicht einfach, das zu lernen, aber wenn man sich diverse Spieler der NFL und Ex-Spieler der NFL ansieht und deren geistige Fähigkeiten sich anguckt, was man so von außen mitbekommt. Wenn die in der Lage sind, so einen Playbook zu lernen, dann sagt das, denke ich, genug darüber auf, dass es im Endeffekt sehr gut schaffbar ist und dass es im Endeffekt dann nur eine Lernsache ist. Da bist du dann wieder bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Rico. Wer sich nicht anstrengt und wer keinen Effort oder sowas da reinsteckt, der hat halt in der Liga dann halt auch keine Zukunft. Und das ist deren Job, das Ding auswendig zu können oder sich das Ding anzugucken. Natürlich kann man nicht alles immer wieder zu 100% abrufen. Das zeigen die diversen Spiele ja auch, dass das manchmal nicht geht, dass dann da einer eine falsche Route läuft oder dass dann da nicht funktioniert. Aber das ist klar. Aber so im Wesentlichen so viel Arbeit ist jetzt auch nicht.
Ja, so das dazu. Ich hoffe, die Frage, Alex, ist einigermaßen umfangreich beantwortet worden. Habt ihr noch etwas, was ihr hinzufügen wollt? Sonst würde ich tatsächlich in meine kleine Fragenrunde gehen.
Wenn deine Fragerolle nichts mit dem Boulevard zu tun hat, möchte ich hier noch was einschieben.
Dann schieb was ein.
Unser großartiger Ex-Quarterback von vor 3 Jahren, glaube ich, ist mal wieder in einer On-Off-Geschichte mit seiner Ex und wieder und keine Ahnung, ach, wieder Ex und Christine Cavallari oder wie sie heißt, ist dann zu Herrn Cutler zurückgekommen.
Ich wollte gerade sagen, es geht doch um Jay Cutler.
Ja, und so weiter und so weiter. Und das zieht sich ja jetzt schon seit Jahren. Und
du verfolgst die Telenovela täglich.
Nee, ich hatte es auf Twitter in meiner Timeline, deswegen war mir
natürlich,
das,
natürlich.
War mir das aufgefallen. Und
Gut.
Da unsere Hörer des Dolphins Drive sowas natürlich immer brennend interessiert, habe ich das.
Ja, du hast sie dahin konditioniert.
Natürlich.
Danach lechzen.
Ja, es ist ein Teufelskreis.
Gut. Dann würde ich sagen, jetzt habe wir haben ja schon über Tour gesprochen und ich habe den beiden vorher gesagt, PFF hat da 2, 3, 4, 5 gute Artikel oder halt Sachen. Und ich bin kein Fan von Rankings. Ich hasse Rankings. Und deswegen werde ich hier nicht komplette Rankings durchgehen. Aber natürlich beinhalten Rankings in der Regel auch Spieler der Miami Dolphins oder halt Positionsgruppen. Und es gibt 10 NFL-Spieler, die unter Druck performen sollten in Jahr 2 oder müssen sogar. Und da gibt's tatsächlich 2 Spieler der Miami Dolphins auf dieser Liste. Und die Nummer 1 auf dieser Liste ist, oh Wunder, Tua Tagovailoa. Man begründet es halt, es ist ja auch, finde ich, in meiner Welt genau richtig. Die Dolphins waren bereit, für Deshaun Watson zu gehen. Ja, man hatte überlegt, einen Quarterback zu draften. Das ist alles valide und von mehreren Quellen bestätigt. Und ich finde das auch in Ordnung. Das sind Gedanken, die man sich machen muss. Da darf auch keiner beleidigt sein, weil, Tour. Ja, aber da muss man dann halt auch mal schauen, was wirklich Phase ist. Tour war nicht schlecht. Er war halt ein Average Joe. Und das ist das, was ich aus einem fünften Pick in einem NFL-Draft mir nicht verspreche, sondern da erwarte ich einen überdurchschnittlichen Quarterback. So, und das ist halt das, was er jetzt beweisen muss. Und wir hatten ja gerade das Thema Playbook. Und er kannte das Playbook nicht ganz so gut. Und das ist halt, da viele verschiedene Sachen sind da bei einem Interview jetzt gewesen, die er angesprochen hat. Und es alles ist momentan so in Alignment, in Alliance, also irgendwie genau an der Schnur gezogen. Jeder bestätigt, Tour ist besser geworden und er sieht besser aus. Er hat einen Bart, er hat eine tiefere Stimme, er wirft den Ball besser und so weiter und so fort. Er kennt das Playbook jetzt besser, weil es gibt ja auch ein neueres Playbook. Das haben wir auch schon gehört, dass es verändert wurde, das Playbook und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Sachen, wo man sagt, ja, Tour sieht besser aus und so weiter und so fort. Und er macht jetzt den zweiten Schritt. Ich meine, das habe ich ja auch in dem Artikel, den ich geschrieben habe, vor ein paar Monaten war das jetzt, glaube ich, schon her, gesagt. So, Tour war halt absolut average. Aber average heißt auch von allen Rookie-Quarterbacks, dass er auch average war im Vergleich halt nicht nur zu First-Round-Quarterbacks, sondern halt auch Second-, Third- und Later-Quarterbacks. Und das ist halt da nicht gut. Und er hatte diese Hüftverletzung, klar. Ja, also das muss man halt einfach sagen. Er kommt dazu Alabama. Alabama ist für Quarterbacks so, so freundliches System, weil du halt so gute Umstände hast. So, und das muss man halt auch lernen. Und das hatte gegen Ende der Saison wurde das ja auch besser. Da hat er sich auch mal mehr getraut, einen tiefen Ball oder halt einen Ball öfter in engere Fenster zu werfen, weil sie halt offen waren auf NFL-Niveau. Bei Barmer hätte er diese Würfe nie gemacht, weil er genau gewusst hätte, dass es woanders einen Spieler gibt, der offener ist. So, und das hat er halt da nicht. Und ja, das ist halt, aber um jetzt zurückzukommen, so, das ist halt das, warum ich auch sage, Tua steht unter Druck. Und all diese positiven Sachen erhöhen diesen Druck eigentlich nur, meiner Meinung nach. Und ja, Micho, wie siehst du denn diese Aussage von PFF an dieser Stelle, dass Tour der Second-Year-Player ist, der so ziemlich den größten Druck verspürt, performen zu müssen?
Gut, also gibt's verschiedene Argumente für und gegen. Ich muss auch ein bisschen eingehen auf das, was du gesagt hast. Ich finde, es gibt zwischen Tour ist schlecht, Tour ist Durchschnitt und Tour ist gut eine große Bandbreite. Und ich fand Tour unterdurchschnittlich. Das muss man grundsätzlich mal sagen. Ich fand ihn dementsprechend, ich fand ihn nicht grottenschlecht, aber ich fand ihn auch nicht durchschnittlich. Ich fand ihn sogar ein bisschen
aber das,
schlechter.
Die Frage ist aber, Ansicht, ne? Ja, aber die Frage, durchschnittlich, unterdurchschnittlich im Vergleich zu was?
Genau, also, das ist das Problem. Da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Das Problem, was ich fand ihn im Vergleich zu allen Quarterbacks in der NFL. Und dieser Vergleich ist relativ unfair, fand ich ihn unterdurchschnittlich. Einfach weil Tua auch die Erfahrung gefehlt hat.
Okay, also kurz, ja? Kurz dazu jetzt. Also Micho vergleicht an dieser Stelle Tua zu allen Quarterbacks, die letzte Saison gespielt haben. Ich habe ihn in meinem Bericht mit allen First-Year-Starting-Quarterbacks oder vollkommen allen First-Year-Quarterbacks, die, glaube ich, 350 Snaps. Ich glaube, da hatte ich so die Grenze gesetzt. Nur damit ihr da draußen jetzt nicht durcheinander kommt, warum der eine von dem spricht und der andere von dem und wieso das so unterschiedlich ist. Weil ja,
aber das ist auch okay. Nur ich sag ja auch, der Vergleich, den ich an der Stelle mache, richtig. Der ist tatsächlich ein bisschen unfair, weil Tua halt da auch die Erfahrung fehlte. Was Tua da auch in der öffentlichen Wahrnehmung besonders zu schaffen macht, ist, dass zum Beispiel ein Justin Herbert und auch ein Joe Burrow deutlich besser performt haben. Deutlich besser. Und deswegen fängt man an, direkt an Tua zu zweifeln. So, das nächste Problem hast du auch angesprochen, das ist das Problem mit Alabama. Und das ist das, was viele Leute auch vorab gesagt haben, dass Alabama-Quarterbacks oftmals große Probleme haben, in der NFL Fuß zu fassen, eben weil die Umstände in Alabama so anders sind. Also es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen bitte kein Alabama-Quarterback, die werden nie was in der NFL. So, das sind also, das ist auch so, hat so ein bisschen was von der Self-Fulfilling Prophecy. Und auf diese ganzen Sprüche mit von wegen, Tua sieht besser aus und so weiter und dies und jenes, da gebe ich zum einen null drauf, weil kaum einer wird irgendwie berichten, er sieht schlechter aus. Zum anderen erwarte ich auch, dass Tua nun mal eine Entwicklung macht im Vergleich zum ersten Jahr. Wenn er das nicht tun würde, dann hätten wir einen großen Fehler gemacht, wenn wir ihn tatsächlich nicht, dass wir keinen anderen Quarterback geholt haben. So, was wir aber getan haben, anstatt einen anderen Quarterback zu holen, ist, wir haben extrem in die Umstände für Tua investiert. Das heißt, wir haben versucht, extrem dafür zu sorgen, dass Tua bestmögliche Umstände hat, damit er sich positiv entwickeln kann. Und das muss er jetzt zeigen. Er muss tatsächlich jetzt im zweiten Jahr nicht nur einen kleinen Sprung, einen großen Sprung nach vorne machen, einen großen Schritt, weil die Umstände für ihn wohl nicht besser werden so schnell. Er muss in diesen, oder für einen Rookie-Quarterback, er muss in diesen Umständen, muss er jetzt wirklich abliefern. Er hat im ersten Jahr sowas wie Welpenschutz gehabt. Man hat gesagt, von wegen, man konnte ihn sogar lernen lassen. Er hat seine Verletzung ausheilen können. Es gibt alles Gründe dafür, dass es im ersten Jahr nicht funktioniert hat. Jetzt im zweiten Jahr muss es funktionieren. Und wenn man dann sagt, oh, jetzt kennt er endlich das Playbook, das hatten wir ja vorhin schon mal mit den 100 Tagen oder sowas, das erwarte ich, dass er das Playbook kann. Das erwarte ich eigentlich auch schon im ersten Jahr. Und das finde ich jetzt nicht die wahnsinnige Verbesserung. Also stellt sich die Frage, steht er unter Druck? Ja. Ja, denn er muss dieses Jahr liefern. Tut er das nicht, kann man natürlich als Franchise auch noch das dritte oder das vierte Jahr auf den Sprung warten. Und er mag auch kommen. Aber realistischerweise ist es nicht. Und realistischerweise hat auch keine Franchise so lange Geduld. Ganz Miami hofft auf Tua. Das ist nun mal der Hoffnungsträger. Wir haben lange genug gewartet. Das ist zumindest meine Meinung. Und der Druck ist da. Und auch gerechtfertigt, dass er da ist.
Okay, Tobi, wie ist dein Take zu dieser Aussage, dass Tua der Quarterback ist, beziehungsweise der Rookie ist, der in seinem zweiten Jahr jetzt den größten Druck verspüren muss?
Also den größten Druck weiß ich nicht. Ich glaube aber eher, dass er sich den größten Druck eher selber macht, weil er das auch, glaube ich, von sich selber erwartet, dass er da diesen Sprung macht. Klar, erhoffen wir ihn alle. Klar sind die Bedingungen jetzt wesentlich besser, aber das wären sie auch für einen anderen Quarterback. Und Miami hat sich in der Franchise so positioniert, dass wenn es Tua nicht ist und wenn es halt nicht dieses Jahr nichts werden sollte, man sich im nächsten Jahr noch anderweitig umsehen könnte, um das Fenster, ich sag's jetzt mal, das Fenster, was man sich da ausgemalt hat, was sich so im nächsten Jahr öffnen könnte, dann auch offen zu halten. Entweder mit Tua oder eben einem anderen Quarterback. Und wenn Tua das werden möchte, muss er einen Schritt nach vorne machen. Ich vergleiche ihn immer so mit Josh Allen zum Beispiel. Der war ja bei den Bills im ersten Jahr auch nicht wirklich gut und hat dann so peu à peu und nach auch mit der Verbesserung der Situation um ihn rum mehrere Schritte nach vorne gemacht, bis er dann im letzten Jahr da war, wo er nun wirklich sehr konstant, sehr gut abgeliefert hat. Und wenn Tua diese Entwicklung ähnlich durchmachen könnte, dann wären wir auf einem Weg, den wir vor 2 Jahren begonnen haben, schon relativ weit, um das mal ganz wertfrei auszudrücken. Als Fazit der Frage, ja, er hat Druck, aber ich sehe ihn jetzt nicht so, dass er, weiß Gott, wie Überdruck da hätte. Da sehe ich andere Rookies oder andere Spieler in der NFL mit weit mehr Druck als Tua.
Micho?
Ja, ich finde das Thema Josh Allen an der Stelle ganz schön gefährlich. Josh Allen war eine Ausnahme. Und damit meine ich nicht Ausnahmetalent, sondern tatsächlich eine Ausnahme. Josh Allen, erstmal haben die Bills wirklich Geduld gehabt. Das ist extrem selten. Und tatsächlich eine Geduld mit einem Franchise-Quarterback zu haben, der vom ersten aufs zweite Jahr nur einen relativ geringen Schritt nach vorne macht, zahlt sich in der NFL in der Regel nicht aus. Weil zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr kommt in der Regel der Sprung. Dass der vom zweiten auf den dritten kommt, so wie er bei Josh Allen gekommen ist, ja, ist eigentlich ein absoluter Sonderfall. Und zweitens, Josh Allen muss jetzt natürlich auch noch beweisen, dass das nicht nur so ein Jahrespeak war. Er hat das also auch noch nicht bestätigt. Natürlich kann man bei Tua jetzt auch sagen, okay, weil Tua die erste Saison verletzt war und so weiter, kommt bei ihm der Sprung erst vom zweiten ins dritte Jahr. alles valide Argumente, aber ich finde es tatsächlich gefährlich, Josh Allen dafür heranzuziehen.
Ja, ist tatsächlich schwierig. Und ich glaube aber tatsächlich aber auch, dass Franchises schon auch drittes Jahr reingehen, wenn das zweite Jahr keine Katastrophe war. Wir haben es bei den Jets gesehen mit Sam Darnold, ja, der auch 3 Jahre schaffen durfte. Wir haben es ja bei den Bills gesehen mit Josh Allen. Wir haben es, gut, Baker Mayfield hatte ein gutes erstes Jahr, das muss man sagen. Ja, und ansonsten, gut, Lamar Jackson, da haben die Ravens auch alles um ihn rumgebaut und er ist als Passer auch besser geworden. Das, also er ist ja auch ein guter Passer inzwischen, meiner Meinung nach zumindest. Und klar, dieser Sprung im dritten Jahr, das ist sehr, sehr selten. Und man hat halt gesehen, wo sich Josh Allen verbessert hat. Und man wird es jetzt wieder im dritten Jahr sehen. Zum Beispiel Drew Lock ist auch ein Third-Year-Quarterback jetzt. Daniel Jones, auch ein Third-Year-Quarterback, ja, die beide nicht überperformt haben. Und die sitzen jetzt halt auf dem Hot Seat. Ich glaube, ein drittes Jahr bekommst du als Quarterback relativ einfach. Oder was ist relativ, wenn du halt im zweiten Jahr nicht komplett Scheiße baust. Das dazu, aber grundsätzlich ist es gefährlich, wirklich zu sagen, ja, das passiert in jedem Fall. Das sehe ich nämlich auch nicht, muss ich gestehen. Dass das unbedingt oder das ist dann, dass man da seine Hoffnung drauf setzen sollte. Man sollte eher seine Hoffnung dann darauf setzen, dass wir da wirklich dann nach 3 Jahren wissen, was Tua ist und dass wir in dem Jahr 2 First-Round-Picks haben aktuell und das als Basis nehmen, um dann nochmal aktiv werden zu können, falls Tua es nicht ist.
In der Regel ist es ja sogar eher so, dass ein Quarterback am Anfang relativ gut performt und dass dann sogar der Abfall später kommt. Carson Wentz ist so ein klassisches Beispiel. Der hat in seiner ersten Saison performt, dann kam die Verletzung dazwischen und seitdem hat Carson Wentz eigentlich nie wieder abgeliefert, dass er diesen Vertrag bekommen hat. Hat ja alles nur auf dieser einen Saison beruht. Ich finde also auch noch wichtig, daneben, dass ein Spieler eine Saison gut performt, wie es jetzt zum Beispiel Justin Herbert fraglos gemacht hat, ist auch noch, dass das Ganze bestätigt wird. Das ist auch noch ein ganz entscheidendes, weil eine Saison hat eigentlich fast jeder Quarterback im Tank. Auch einen Derek Carr, der ja auch so als Average Joe geht, Joe Flacco, der den Super Bowl gewonnen hat. Das sind alles Quarterbacks, die eine gute Saison hatten. Was fehlt, ist die Bestätigung der Saisons auf diesem Niveau. Das ist eigentlich noch viel entscheidender.
Ja, gebe ich dir durchaus recht. Gut, Carson Wentz war das zweite Jahr, wo er diese Super Bowl, diese MVP-Saison quasi hatte, glaube ich. 2017 war das ja. 2016 gedraftet. Klar. Aber diese Bestätigung muss halt immer da sein und dann kann man darauf aufbauen. Ne? Für mich ist halt auch so ein Quarterback, Kyler Murray ist, weiß ich nicht, Kyler Murray ist für mich so nicht greifbar aktuell, muss ich gestehen. Irgendwie kann ich Kyler Murray schlecht einschätzen momentan, zum Beispiel. Da bin ich halt auch gespannt, wie der in dieser Saison spielt, weil es ja, ja von MVP bis halt nicht wirklich gut, war da auch sehr, sehr viel dabei. Gucken wir mal. Ja, diese Liste, ich will sie jetzt einfach noch mal, oder habt ihr noch was zu diesem Thema Tour und Druck? Sonst würde ich diese Liste einfach mal durchgehen, damit unsere Zuhörer auch diese ganze Liste mal gehört haben. Es sind sehr viele prominente Namen dann nämlich drauf, die man wahrscheinlich als durchschnittlicher NFL-Fan kennen könnte. Ich höre, das ist nicht der Fall. Also, wir haben da Wide Receiver Henry Rux, den Dritten, der bei den Raiders ja als erster Wide Receiver letztes Jahr von Bord gegangen ist. Jeffrey Okuda bei den Lions, Tackle Andrew Thomas von den Giants steht auf dieser Liste, Isaiah Simmons von den Cardinals, da finde ich es ein bisschen doof, weil den haben die halt einfach schlecht eingesetzt, da konnte Simmons wenig für, meiner Meinung nach. Jalen Reagor von den Eagles, Damon Arnett, der Cornerback der Raiders und Wide Receiver Michael Pittman Jr. Und jetzt habe ich ja von einem zweiten Dolphins-Spieler geredet. Tatsächlich steht auf dieser Liste auch Austin Jackson. Bin ich nicht so ganz glücklich mit. Ich kann verstehen, warum er auf dieser Liste steht, weil er wurde ja sowieso als Reach gesehen und gut, man muss halt sehen, okay, wenn man nach diesen PFF-Grades geht, war er auch nicht so stark, hat 38 Pressure zugelassen und das, obwohl Fitzy und Tua beide ja den Ball sehr, sehr schnell losgeworden sind. Wie seht ihr das? Steht Austin Jackson auch unter Druck, Tobi?
Würde ich schon sagen. Ich denke, dass jeder der letztjährigen Rookies unter Druck steht, beweisen zu müssen, dass sie alle einen Schritt nach vorne machen. Also ich würde da jetzt, ich verstehe dieses Top 10 Ranking bedingt, aber den Druck haben wir so gesehen alle, weil alle erwarten, gerade jetzt durch die wieder geänderten und verbesserten Rahmenbedingungen, erwarten ja jetzt gerade die Teams auch von ihren letztjährigen Rookies noch einen weiteren Entwicklungsschritt, dass sie sich im zweiten Jahr in der Liga ganz anders zeigen können. Und wir hatten oft genug darüber geredet in letzter Zeit, dass es einen In-Season und einen Off-Season Flores gibt. Und wenn Austin Jackson In-Season nicht beweisen kann, dass er in der Lage ist, als Left Tackle zumindest gut zu performen, dann wird man sich da anderweitig umsehen. Sein Vorteil ist in demjenigen, was er da tut, ist, dass er kein Right Tackle ist, dass wir einen linkshändig werfenden Quarterback haben und dass da sicherlich die Position des Right Tackles noch entscheidender ist. Nichtsdestotrotz muss auch Austin Jackson beweisen, warum die Miami Dolphins ihn als Reach so früh geholt haben und dass er in der Lage ist, sich von einer Saison zur anderen weiterzuentwickeln. Das ist sein Druck, aber sehe ich jetzt nicht als außergewöhnlichen Druck an.
Ja, du siehst bei gar keinem unserer Spieler Druck. Ich merke das schon.
Naja, also das schon. Es sind genug Spieler, die Druck haben bei uns.
Okay. Micho, wie siehst du die Causa Austin Jackson?
Tatsächlich, ja, Austin Jackson hat jetzt vielleicht nicht so toll gespielt und Austin Jackson muss sich beweisen, aber tatsächlich sehe ich den Druck bei ihm deutlich geringer. Einfach aus dem Grund, weil der Druck weil die Konkurrenz in der Offensive Line nicht so hoch ist. Oder ich sehe ihn noch nicht so hoch. Ich glaube, dass Austin Jackson problemlos das dritte Jahr bekommt und dass im dritten Jahr die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer ist. Die große Schwäche oder das große Problem ist halt eben, wenn Tua jetzt nicht performt und es nicht, und mag man argumentieren, es wird an der Offense-Line liegen. Das wird aber kaum einer tun. Die Schuld wird immer Tua in die Hände geschoben werden. Die Offense-Line wird erst als zweites dran glauben müssen. Das heißt von wegen, wenn Tua auch aufgrund der Offense-Line nicht performt, wird Tua vielleicht ein anderer Quarterback im nächsten Draft vor die Nase gesetzt, ja? Aber mit der Offensive Line wird vermutlich erstmal so weitergemacht. Das heißt, Austin Jackson hat mindestens noch ein Jahr und deswegen glaube ich nicht, dass der Druck so riesig ist. Aber in der Beziehung gebe ich Tobi schon grundsätzlich recht. Eigentlich hat jeder NFL-Spieler, der nicht ein absoluter Superstar ist, Druck, da drin zu bleiben und seinen Rosterplatz zu behaupten. Auch einen First-Round-Rookie. Und dazu gehört halt eben auch Austin Jackson.
Gut. Ja, finde ich fair und ich denke, das gibt auch nochmal einen guten Überblick, was man eigentlich so erwarten kann von einem First-Round-Player beziehungsweise im zweiten Jahr von einem Spieler, der sehr, sehr jung ist. War ja zu der jüngste Tackle. Noah Igbinoghene fehlt eigentlich, hätte man auch wahlweise einsetzen können, denke ich, in diese Liste. Aber er war tatsächlich der jüngste Spieler in der NFL letzte Saison, hat erst 2 Jahre auf Cornerback gespielt, dementsprechend ist da der Welpenschutz noch etwas größer. So, von Spielern, die in ihrem zweiten Jahr Druck haben, kommen wir jetzt zu Wide Receiver Corp, beziehungsweise zu den, wie nennt PFS, ist Wide Receiver, es ist die Receiving Corps. Also, ich habe ja letztes Jahr viel, viel geschimpft über unser Wide Receiver Corp. Tobi war da nicht ganz so harsch, aber war auch kritisch. Micho hat uns da ein bisschen besser gesehen. Aber jetzt frage ich euch mal so straight up. Micho, von 1 bis 32, wo siehst du die Miami Dolphins im Receiving Corps Ranking sozusagen?
Geht's um die Starter? Geht's auch um die Tiefe? Geht's ums Gesamte?
Es spielen mehrere Argumente, denke ich, mit rein. Ich denke, die Starter, also bei mir persönlich jetzt, und ähnlich hat es PFF auch gemacht. Okay. Sie haben sich nicht nur auf die Starter geschmissen, aber die Starter haben natürlich die mit Abstand größte Prio. Das ist genauso wie ein First-Round-Pick bei den NFL-Teams. Ja, natürlich, wenn der sitzt, dann ist der ganze Draft in der Regel positiv bewertet. Und wenn ein 6-Runden-Pick dann was wird, dann ist es eher, ja, toll, haben sie mal geschafft.
Okay. So. Also, ich bin jetzt natürlich in den anderen Receiving-Cores nicht so drin, das muss ich dazu sagen. Was ich bei unserem Receiving-Core sehr schätze, ist die Tiefe, beziehungsweise die Breite des Cores, das ich ja durchaus auch positiv sehe. Das heißt, mittlerweile auch die Variabilität, weil wir wirklich für alles mögliche verschiedene Sachen haben. Was ich ein bisschen negativ sehe, ist, dass uns in der Spitze vielleicht was fehlt, weil wir noch nicht wissen, wie Jalen Waddle performt. Da ist natürlich schon in gewissem Maße eine Projection drin. Ich gehe davon aus, dass er gut performen wird, genauso wie ich glaube, dass Will Fuller eine ordentliche Rolle spielen wird. Das ist Projection. Was noch negativ dazu sprechen könnte, ist, dass wir da Spieler haben, gerade im tiefen Bereich, die auf ihren Durchbruch warten. Der Durchbruch kann aber kommen. Wenn ich die Projection mit einbeziehe, sehe ich uns durchaus im Top 10. Wie gesagt, ich habe nicht alle komplett im Kopf, aber ich würde uns da wahrscheinlich so auf Platz 8 in der NFL sehen.
Okay, Tobi, wo siehst du uns?
Ja, ich hätte auch untere Top 10 gesagt. Man muss halt auch die Verletzungsanfälligkeit noch mit dazu rechnen, aber im Grunde genommen kann ich nur das unterstreichen, was Micho gesagt hat. Wir haben verschiedene Rollen hochklassig vermeintlich abgedeckt. Wir haben einen hohen First-Round-Pick in einen Wide Receiver investiert und wenn sich das auszahlt und wenn wir dann mit Fuller, mit Parker, mit Waddle, mit Bowden, der ja auch jetzt zwar nicht von uns ursprünglich gedraftet wurde, aber auch nicht gerade der niedrigste Pick ist, mit Albert Wilson, wenn wir ihn denn behalten sollten und er seine Form von vor 2 oder 3 Jahren konservieren kann, dann haben wir da schon Spieler stehen, die sicherlich in dem Bereich gehören. Und wenn man überlegt, dass ich jetzt Preston Williams noch gar nicht erwähnt habe, der aber, da sind wir wieder bei Druck, der erstmal zeigen muss, dass er eine komplette Saison durchhält und nicht nach 8 Spielen wieder verletzt ist und die Segel streicht, dann sehe ich uns da schon sehr gut aufgestellt.
Okay, Tobi, hast du gelacht, weil du es dir selber aufgemacht hast, das Ranking, oder?
Nee, ich kannte es vorher schon.
Ach so, das ist ja langweilig.
Ja, deswegen habe ich auch keine Zahl gesagt.
Oh, Mann, oh. Weißt du, das ist schon wieder frech. Ja? Wann ist das denn rausgekommen? Das ist gestern erst rausgekommen. Ja. Heute Nacht ist das rausgekommen.
Ja, und? Nachtschichten und so weiter, ne?
Ja, meine Kopfhörer haben, glaube ich, Wackelkontakt. Ich konnte heute den Podcast auch nicht zu Ende. Von PFF, von 2-for-1 Draft. Aber um Micho da jetzt nicht im Dunkeln stehen zu lassen, PFF hat uns auf 9, tatsächlich.
War ich ja gar nicht so weit weg. Bin ich ausnahmsweise mal mit PFF einer Meinung. Das passiert ja nicht oft.
Ja, das passiert nicht oft. Tatsächlich ist, also der Schluss, also sie gehen halt auf Will Fuller und Jalen Waddle ein, auf den Speed und so weiter und so fort. Das sollte Raum für Parker öffnen. Und du hast halt dahinter immer noch Playmaker wie zum Beispiel Jakeem Grant, Lynn Bowden Jr., und auf Tight End haben wir halt Gesicki, ja. Es wird mir immer angemerkt, dass ich da immer in dieses Gesicki zurückfalle. Es heißt Gesicki. Und dann haben wir dahinter Smythe, Shaheen und Hunter Long. Da haben wir letzte Woche, glaube ich, schon intensiver drüber gesprochen. Und der Schlusssatz ist quasi, overall the Dolphins are much improved at receiver and they go from one of the weaker groups to playmakers to one of the fastest and most dangerous. Also, wir gehen von einem der schlechtesten oder schwächsten Gruppe von Spielmachern zu einem der schnellsten und gefährlichsten. Interessant finde ich tatsächlich auf 8 die Rams mit Robert Woods, Cooper Kupp, Van Jefferson, DeShaun Jackson und Tutu Atwell. Dem diesjährigen Second-Round-Pick. Finde ich, also auch die 49ers davor, also es ist so eine Gruppe dahinter, also die 49ers auf 7 und dann sind wirklich, dann kommen für mich die Top-Notch Wide Receiver Corps. Auf 6 die Denver Broncos, die ich ein bisschen höher habe. Die Vikings, die Bills, die Chiefs und dann die Cowboys und dann 1, Micho, wer ist an 1?
Lass mich raten, Team aus Florida.
Vielleicht, ja.
Kommt ein Mike Evans in dem Receiver-Core vor?
Ich befürchte es.
Du, dann tippe ich jetzt, es ist geraten, ich gebe es zu. Ich rate aber, dass es die Freibeuter aus Tampa Bay sind.
Ja, das ist korrekt, aber das ist halt auch absurd, was die halt. Das war letztes Jahr schon unfair und jetzt im zweiten Jahr.
Ich finde ja, dass man immer noch Tony so Brown bei sowas nicht dazurechnen darf, dürfte. Der Terl hat in der NFL nichts verloren. Ich wiederhole es immer wieder.
Ja, aber er spielt halt da. So, ich meine, es gibt auch viele Leute, die kein Auto fahren sollten und es tun. So, also das ist halt ganz, ganz schwierig, diese Personalie einzusortieren.
Wer ist denn
aber klar.
Achso, ja? Also du bist noch nicht fertig, dann red zu Ende, dann stelle ich mal
dafür. Nö, doch. Also das war jetzt mit Antonio Brown, ich hatte den Satz eigentlich fertig.
Mich hätte jetzt interessiert, wer an 32 ist. Also, und um das mal vielleicht.
Rate doch.
Ja, es ist dieses Jahr wahrscheinlich relativ einfach, da die Frage, welches Team ist denn an 32, wahrscheinlich bei 500 Fragen mit der gleichen Antwort.
Du bist auf der richtigen Fährte.
Ja. Ja. Also ich hätte jetzt tatsächlich auch nach den Abgängen auf die Texans getippt, weil
das ist korrekt.
Was da passiert, ist ja, naja.
Das ist aber halt korrekt.
Unbeschreiblich, was da passiert.
Ja, ich meine, natürlich, was uns auf Platz 10 schieben würde, ist, wenn Julio Jones bei den Falcons bleiben sollte, dann springen die wieder in die Top 10 rein, weil dann ist es ja auch absurd, was die haben. Und ja, kurz mal hier zur AFC East. Bills hatte ich ja schon gesagt, auf 4, glaube ich. Die Jets auf 28 und die Patriots auf 25, trotz dessen, dass sie eine Milliarde Euro da rein investiert haben.
Also ich finde das aufgrund der Tatsache, dass sie Nelson Aguilar haben, noch relativ hoch.
Ja. Aber wie gesagt, also das ist halt tatsächlich, zeigt schon mal, dass wir da die richtigen Schritte gemacht haben. Aber es gibt halt einen riesen Pool, wo ich sage, okay, das sind ein, zwei Spieler, wenn die durch die Decke gehen, dann ist es komplett anders. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch, Micho, du möchtest da noch was zu sagen?
Ich habe eine Frage. Und zwar würde mich tatsächlich interessieren, ein Wide Receiver Core, das ich mit Interesse in der Beziehung verfolge, weil es halt in meinen Augen total schwach ist. Und das sind die Detroit Lions.
Die sind auf 31.
Okay, alles klar. Weil ich hätte die fast noch hinter die Texans gesetzt oder so. Find's auf der anderen Seite aber spannend, welchen Weg die Lions gehen. Und deswegen verfolge ich das im Moment in diesem Jahr tatsächlich mit großem Interesse. Aber ich sehe sie tatsächlich auch so schwach. Das wollte ich nur wissen.
Ja, du hast halt, aus dem letzten Jahr Tyrell Williams, Breshad Perriman und Geronimo Allison, die jetzt da sind. Wobei Williams natürlich 2019 sein letztes Snap gesehen hat. Du hast halt Quinton Cephas aus dem letztjährigen Draft, du hast Amon Ra St. Brown aus diesem Jahr und du hast halt auf Tight End TJ Hawkinson, der auch ein starker Receiving Tight End ist, ein starker Tight End overall. Und bei den Texans hast du halt Brandon Cooks, ist halt klarer Wide Receiver Nummer 1. Dann hast du halt Randall Cobb, Dante Moncrief, du hast Nico Collins, der Third-Round-Pick, Kiki Coty, du hast halt Jordan Atkins auf Tight End. Also es ist halt
für mich tatsächlich deutlich besser an als das, was die Lions haben, wenn ich ehrlich bin.
Also ganz ehrlich, du hast Amon Ra St. Brown, dass sie nicht in den Top 10 sind, ist doch ein Skandal sondergleichen.
Weil dann sind sie, glaube ich, in den Top 10, oder?
Ja, nach der Saison auf jeden Fall und Amon Ra ist dreimal in Pro Bowl gewählt worden.
Also ich sehe die beide halt auf einem Niveau und ich weiß nicht, wem ich da. Es sind halt viele Fragezeichen bei beiden einfach.
Detroit hatte einen besseren Tight End, da hast du schon recht und deswegen würde ich die.
Ja, die Texans haben den besten Wide Receiver Nummer 1. So.
Ja.
Schwierig. Ja. Schwierig. Aber kommen wir, ich würde das, weil wir können uns da halt, das ist halt, ja, ob die jetzt bei 1 oder 1,1% sind, so ist halt schlecht. Kommen wir zu einem anderen spannenden Ranking. Tobi, du wirst es vielleicht auch schon gelesen haben.
Selbstverständlich.
Gut, wundervoll. Dann bräuchte ich dich da gar nicht fragen. Nee. Micho, wo siehst du denn unsere Running Back Unit? von 1 bis 32.
Hoho. Auch da muss man wieder kräftig überlegen, geht es um rein die individuelle Qualität oder geht es um das Gesamtpaket, dann auch wenn man Salary bedenkt und welchen Stellenwert das Running Game und so weiter
es geht, einem. Es geht schon um die Spieler.
Rein die individuelle Qualität. Ich mag Miles Gaskin, ich mag ihn wirklich sehr. Ich halte auch relativ viel von ihm. Er ist aber rein von der individuellen Qualität, da brauchen wir nicht drüber reden, ist er zum Beispiel kein Saquon Barkley. Ich sehe uns da wahrscheinlich irgendwo im unteren Mittelfeld, jetzt grob geschätzt, so um die 20, wenn es um die individuelle Qualität geht. Ich möchte trotzdem noch mal dazu sagen, dass ich unser Running Game insgesamt doch etwas höher einschätze. Oder unsere Running Back Position. Aber die individuelle Qualität der Spieler, was die kreieren können oder sowas, irgendwo so um die 20 rum.
Okay, du hast ja vorhin auch mit der Tiefe argumentiert. Würdest du uns da eher down oder upgraden? Weil ich meine, du hast mal als Gaskin gesagt, als einzigen Spieler.
Tatsächlich grade ich uns da eher ab, weil ich glaube, dass Savon Ahmed gerade für einen undrafted Rookie eine gute Ergänzung ist und dass halt Garrett Dokes dementsprechend der Komplementärback ist, der diesem Running Game noch fehlen kann. Aber ich bezweifle halt, dass jeder von den Einzelnen die individuelle Qualität hat, um selbst extrem viel zu kreieren. Die werden weiterhin extrem abhängig sein von der O-Line. Innerhalb der Playstruktur werden alle drei Spieler zusammen sich gut ergänzen, gutes Backfield bilden und auch unser Run-Game nach vorne bringen. Aber allein auf sich gestellt, individuell rein als Runner oder als Pass-Catcher, sind sie halt nicht die Unterschiedsspieler.
Okay, ja, da bist du jetzt nicht ganz der Meinung von PFF, ja? das ist immer ein bisschen schlechter. Also, ich gehe mal, also, die Nummer 32 sind die Jets. mit Tevin Coleman, Ty Johnson, Lamical Pirine und Michael Carter. An Nummer 31 gibt es ein Team, das nennt sich die Miami Dolphins. Weil, ja, man sieht zwar, dass Miles Gaskin gut gespielt hat, wenn er gesund war. Und er ist halt, aber allgemein halt wird er als einer der schwächeren und halt auch noch unproven Running Backs gesehen. Und allgemein die Unit ist halt auch, man weiß nicht so ganz, was man da bekommt. Und man hat Malcolm Brown geholt, man hat Savon Ahmed, man hat Miles Gaskin, Garrett Dokes als Rookie. Man hat noch nie von diesen Spielern irgendwie über längere Sicht wirklich viel Leistung gesehen. Es hat Verletzungsgründe, es hat Qualitätsgründe, es hat vielerlei Gründe. Auch die O-Line spielt natürlich dann im Running Game immer eine gewisse Rolle, was hier jetzt nicht mit drin ist. Ich würde uns vielleicht doch noch die Edge vor dem einen oder anderen geben. Gerade wenn ich mir überlege, dass, ja, keine Ahnung, wenn ich mir die Cardinals angucke mit James Conner und Chase Edmonds, ja, das finde ich halt nicht besser und.
Ich habe gerade vergessen, wo ist Kenyon Drake gelandet?
Raiders,
danke.
Ich hatte es gerade total. Ich habe
gerade 7 Teils ein, als du Cardinals sagtest.
Ja, total clever, weil die haben ja nur Josh Jacobs als Running Back. Ich weiß nicht, warum die sich. Das ist halt so ein typischer Raiders-Move, muss man nicht verstehen. Also, keine Ahnung. Weil es ist halt auch nicht so, dass ich sage, dass die Raiders da wirklich einen Plan haben, weil es ist ja nicht so wie bei den Browns, wo du halt zwei starke Running Backs hast. Mit Chubb und Hunt, wo du aber genau weißt, was wer kann. Josh Jacobs ist ja meiner Meinung nach der deutlich komplettere Running Back. Aber gut, wie gesagt, die Dolphins sind da auf 31. Ich kann hier auch einfach mal in die Top 10 gehen. Ich habe ja die Nummer 1 jetzt schon angesprochen mit den Browns. Das sehe ich halt auch. Die Colts sind auf Platz 2. Auch da ist es Tiefe und Qualität einfach überragend. Auf 3 die Saints, ja, Vikings, Cowboys, auf 6 die Titans, auf 7 die Panthers, auf 8 die Raiders und 9 die Broncos, das finde ich so, und auf 10 die Packers, ja, das ist also, man merkt schon, das sind dann halt wirklich auch die Teams, die halt wirklich diesen einen shining Running Back haben, außer die Browns, die halt zwei haben. Die Colts haben halt Jonathan Taylor, dahinter Marlon Mack und Nyheim Hines. Saints, Kamara, Vikings, Cooks, Cowboys haben Sieg, Titans haben Henry und so weiter und so fort. Kann man sicherlich so durchspielen. Micho?
Ich finde es halt total unfair, Running Backs auf diese Art und Weise einzuordnen, wenn ich ehrlich bin. Denn wenig Positionen sind so abhängig von ihr oder machen, haben ihre Leistungen so abhängig von vom Rest des Teams. Also ich nehme jetzt als Beispiel mal Derrick Henry, der von der individuellen Qualität mit Sicherheit ein Spieler ist, der halt gut Tackles brechen kann. Ja, er hat keine Bedeutung im Passspiel, aber der kann gut Tackles brechen und hat rein von der individuellen Qualität deswegen die dementsprechende Bedeutung Bedeutung fürs Running Game. Denkt man. Aber wenn man dann mal sieht, dass er nur dann wirklich performt, also wirklich auch eine Performance hat, die zum Beispiel den Miles Gaskin schlägt und dementsprechend dann outperformt, wenn auch ein Ryan Tannehill performt, dann frage ich mich, inwieweit die individuelle Qualität eines Running Backs tatsächlich entscheidend fürs Run-Game ist. Du kannst jetzt sagen, es geht um die individuelle Qualität, aber dass die individuelle Qualität selber hat dann eigentlich so gut wie keine Auswirkung auf den Erfolg des Teams beziehungsweise auf das Running Game des Teams. Und deswegen macht sowas relativ wenig Sinn. Und wenn du das alles wieder so in einem betrachtest, dann musst du neben dem Quarterback, neben dem Running Back, neben der O-Line auch noch den Coach mit einbeziehen, den OC und das Playbook. Und ich finde, dann wird's irgendwann so schwammig, dass gerade da so ein Running Back Ranking schön kann man machen. Man kann die wahrscheinlich auch von der individuellen Qualität beurteilen. Es hat nur halt keine Aussagekraft.
Ja und nein. Also ich sage es, ja, was sage ich jetzt? Also du hast recht. Also es gibt keine andere Position, die so abhängig ist von anderen Spielern. Fact ist einfach so. Und aber ich, Derrick Henry hat 75% seiner Yards after Contact erreicht. Also über 1500 Yards hat er letztes Jahr after Contact gemacht. So, der hat pro Attempt Yards after Contact 3,85. Das heißt, der hat pro Attempt, wenn er das so im Durchschnitt immer gemacht hätte, ja, diese 3,85, hätte er jedes Mal einen First Down erreicht, weil 4 mal 3,85 oder selbst 3 mal 3,85 sind mehr als 10 Yards. Und er bekommt halt die, also da, wo du recht hast, er bekommt halt die Snaps. Er hat über 400 Snaps gesehen. Er hat fast 400 Laufversuche gehabt. 396 Laufversuche. Also das ist absurd viel. Und dementsprechend ist das ein Thema, aber die Qualität eines Derrick Henry ist, du hast es richtig angesprochen, der hat Holzhände. Ja, aber mit Holzhänden kannst du halt den Leuten richtig ins Gesicht geben. Und das ist halt das, was ihm zugutekommt. Deswegen sind die Titans ja auch nicht so hoch in diesem Running Back Ranking, weil eben du hast diese Qualität, zum Beispiel bei den Browns hast du Hunt und Chubb, die beide genial sind bei dem, was sie tun. Dann hast du bei Colts, hast du Taylor, der auch beides kann. Die Saints, Kamara ist ein genialer Running Back, weil er auch beides kann. Sieg kann ebenso beides. Christian McCaffrey, müssen wir nicht drüber reden, war jetzt verletzt, weswegen die Panthers da ein bisschen abgefallen sind. Und dementsprechend kannst du das schon so ranken, wenn du diese individuellen Punkte dir listest.
Ich hätte dann aber noch eine Frage. Und geht jetzt an beide. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass wenn wir statt Miles Gaskin wirklich, ne, stellt euch wirklich komplett ein System vor, wir ändern nichts, wir tauschen nur Miles Gaskin, meinetwegen entweder gegen Derrick Henry oder gegen Saquon Barkley. Wir tauschen die beiden aus. Hätten wir als Team insgesamt mehr Erfolg und wäre unser Running Game, wie gesagt, wir verändern sonst nichts, besser?
Schwierig, weil wir ein ganz anderes, also wir sind ja kein Team, was nur mit einem Running Back spielt. Das ist halt so ein bisschen, das macht es dann halt ein bisschen schwieriger, ich sag, bei uns wäre Derrick Henry bei weitem nicht so erfolgreich gewesen wie bei den Titans. Auf gar keinen Fall, weil er gar nicht diese Anzahl an Attempts als Carries bekommen hätte. Und hätte es unserem Laufspiel gut getan. Ich denke, in der einen oder anderen Situation schon, weil Derrick Henry als Spieler einfach sehr physisch ist und eben die Tackles brechen kann. Und wir oft das Problem hatten, dass es schon sehr, sehr früh einen Tackle bei Spielern gab. Ja, aber wir benutzen unsere Running Backs halt auch viel im Passspiel. Wir sind das Team mit den drittmeisten im Durchschnitt pro Spiel, mit den drittmeisten Versuchen, Passversuchen auf Running Backs. Das heißt, Derrick Henry hätte uns im Laufspiel definitiv was gebracht. Ja, hätte uns das vielleicht ein, zwei Spiele gewonnen. Ich mag ich nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, welchen Teamerfolg es gehabt hätte. Das wäre sowieso grundsätzlich diese Frage, Wins over, above Replacement, diese Statistik. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wenn ich jetzt aber einen Christian McCaffrey und einen Alvin Kamara nehmen würde, dann würde ich schon sagen, dass uns das definitiv weiterbringen würde. Oder Saquon Barkley, der auch Bälle fangen kann. Also das, da sehe ich schon ein Upgrade. Ja, aber es ist halt, also anstatt Tua jetzt Patrick Mahomes zu haben, wäre ein deutlich größeres Upgrade, um es mal so zu vergleichen. Oder halt, gut, wir haben jetzt sehr gute Wide Receiver, aber letztes Jahr, anstatt, keine Ahnung, irgendwem hätten wir dann Calvin Ridley gehabt oder so. Das hätte uns auch weitergebracht. Es hätte uns vielleicht ein Spiel mehr gewonnen, wenn wir wirklich einen gesunden, über eine Saison wirklich gesunden Running Back gehabt hätten, der dann halt einen gewissen Load kriegt und der halt auch Bälle fangen kann, weil wir mit einem eindimensionalen Running Back wie Nick Chubb oder eben Derrick Henry wenig anfangen können. So, das wäre mein Take dazu. Tobi, wie siehst du das?
Was soll ich dazu jetzt noch großartig sagen? Ich gehe davon aus, dass es eine Verbesserung gegeben haben würde, aber dass sie bei weitem nicht so groß gewesen sein würde, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte. Also ich mag unsere Zusammenstellung der Running Backs auch. Ich gehe davon aus, dass sie dieses Jahr halt dadurch, dass wir diese Field Stretcher haben auf Wide Receiver und dadurch, dass wir das Spiel schon in der Theorie viel vertikaler anlegen können, als wir das in den letzten Jahren getan haben, gibt's mehr Räume und ich denke, das werden unsere Running Backs dann auch ausnutzen können. Also ich sehe sie auch nicht so schlecht. Also sie sind jetzt nicht Elite, aber sie sind gut und sie werden von den besseren Rahmenbedingungen profitieren können. Und die haben wir dieses Jahr, also die sehe ich einfach auch so. Und das wird auch als ein Miles Gaskin ausnutzen können.
Okay, Micho, beantwortest du diese Frage einfach mit Nein? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Tatsächlich glaube ich nicht, dass wir dort als Team mehr Erfolg gehabt hätten, dass wir ein wesentlich besseres Running Game gehabt hätten. Wir hätten unser Spielsystem umstellen müssen, deutlich. Und damit die Running Backs auch den dementsprechenden Impact haben, dass wir sagen können, von wegen, aufgrund, dass wir einen besseren individuellen Running Back hätten, würden wir besser spielen, hätten wir das Spielsystem ändern müssen. Und ich glaube, das hätte uns anderer Stärken gebraucht und insgesamt hätten wir dann vielleicht sogar schlechter abgeschnitten. Also ich glaube nicht, dass uns insgesamt wirklich ein Running Back verbessert hätte, ein individuell besserer.
Okay, also nicht mal mehr an Alvin Kamara.
Nein, glaube ich tatsächlich nicht.
Wow, okay, das okay, sehe ich komplett anders, aber okay. Also, was heißt komplett anders? Aber der Effekt ist natürlich, also hätten, das muss man halt sagen, so ist, wir reden hier über einen, also wir reden quasi über Playoffs oder nicht Playoffs, ja, weil wir einen Sieg mehr gebraucht hätten. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade also so ein Alvin Kamara.
Ja, es mag sein, dass wir mit einem Alvin Kamara hätten wir vielleicht tatsächlich ein besseres Running Game gehabt. Ja, oder wir hätten unsere Running Backs individuell besser eingesetzt. Wir hätten aber unser Spielsystem, damit der Impact ist, so weit umstellen müssen, dass wir vielleicht sogar einen Sieg weniger gehabt hätten.
Aber warum hätte ich das
Spielsystem? Unsere Stärken wären verändert gewesen, wir hätten unsere wirklichen Stärken nicht mehr so ausgespielt. Ich glaube, dass das keinen Erfolg gehabt hätte.
Aber wieso denn hättest du das System umstellen müssen? Das verstehe ich gerade nicht, weil wir haben sowieso ein System, was sehr, sehr viel auf Running Back Screens oder ähnliches setzt, also wo wir sehr, sehr viel die Running Backs ins Passspiel einsetzen. Und wenn du da halt einen Running Back hast, der das exzellent kann, dann ist das halt ein Element in deinem, was dein Playbook erweitert und nicht, was deinem Playbook anderer Chancen beraubt, meiner Meinung nach. Also sehe ich das zumindest.
Aber ich habe das Gefühl, dass wir die Spiele vor allen Dingen gewonnen haben, weil Ryan Fitzpatrick seine tiefen Pässe ausgepackt hat. Und da hilft uns ein Evan Kamara halt nicht. Nimmst du nämlich die tiefen Pässe und so weiter weg, kann es sein, du hast vielleicht ein paar mehr First Downs erzielt. Aber ich glaube, im Endeffekt hättest du zumindest nicht mehr Siege eingefahren. Und ansonsten, wenn du das halt nicht machst, hätte halt Evan Kamara nicht den Impact gehabt. Ich meine, das ist Kaffeesatzleserei und ich weiß, das ist jetzt reine Spekulation. Kann man auch durchaus anders sehen. Ich verstehe auch, dass ihr oder dass du, Rico, dass du da anders argumentierst. Kann ich wirklich vollkommen nachvollziehen. Das ist halt einfach, das ist Glaube und ist halt eine Spekulation, die ich so treffen würde.
Und für Glauben gehen wir in eine Kirche, oder wie heißt das schon, ne?
Ja.
Ja, nee, aber fair enough, finde ich ja gut. Und dafür machen wir das hier, dass wir immer wieder verschiedenste Ansichten, verschiedene Argumentationsstränge aufzeigen. Und ja, also wie gesagt, ich sehe uns auch nicht auf 31 tatsächlich, aber auch da, weil ich Myles Gaskin für ein bisschen besser halte insgesamt. Das muss er uns die Saison einfach beweisen. Und dann wird PFF auch nichts anderes machen können, als uns auf 30 zu setzen. Ja, so, das war es dann, glaube ich, jetzt auch schon dafür, dass wir jetzt Offseason haben, ist die Folge doch ordentlich geworden, würde ich fast behaupten. Wenn ihr Wünsche habt oder sonst was, dann meldet euch gerne bei uns. Wir reden natürlich über vieles. Wir sind gerade auch doch dabei, das ein oder andere Interview, die ein oder andere Person noch wieder in den Podcast mit reinzubekommen. Wir sind demnächst bei dem einen oder anderen Podcast zu Gast in der Offseason. Wenn ich das jetzt gerade so richtig habe, da wird es dann zu verschiedensten Themen Informationen von uns geben. Da halten wir euch aber auch auf dem Laufenden. Und dann wird es vor der Saison wahrscheinlich wieder das AFC East Special geben mit den anderen Banausen aus der AFC East. So, das ist zumindest so der Off-Season Outlook und ich sag mal so, was habe ich vorhin gesagt, wann gehen die Preseason im Anfang August? Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich wirklich 2 Monate, wo nicht viel passiert, Leute. Wir haben 2 Monate, doch so Mitte Juli, Anfang Juli fangen die Trainingcamps dann an, aber auch da wird ja nicht viel zu sehen sein. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel Zeit für sehr, sehr viel andere Projekte. Tobi, Micho, habt ihr noch was zu dieser Folge zu sagen? Möchtet ihr noch über irgendwas sprechen? So, bitte sagt es jetzt.
Nein, ich hoffe nur, dass mein Ton in Ordnung ist. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ihr hört mich ja. Ich hoffe, dass auch die Aufnahme in Ordnung ist. Wenn nicht, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Es hört nur dann keiner.
Ja, ich wollte gerade sagen, nee, aber da wird alles gut sein. Wir arbeiten halt auch immer wieder daran, den Ton zu verbessern. Auch dafür könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Das geht schon ab einem halben großen Cappuccino im Monat, ja, ab 2,50 Euro. Mehr ist natürlich auch immer möglich, aber ab 2,50 Euro ist es möglich. Wir freuen uns über jeden, der uns auf diesem Wege unterstützen möchte. Wenn ihr uns aber auch anders unterstützen möchtet, dann geht das natürlich auch. Ihr könnt uns auf YouTube abonnieren. Ihr könnt uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns einen Daumen hoch bei unseren YouTube-Videos geben. Ihr könnt uns bei Apple Podcasts zum Beispiel eine positive Bewertung schreiben, wodurch wir im Ranking nach oben rutschen und vielleicht auch immer mehr Leute mit dem Dolphins-Fieber anstecken können. Ihr könnt Plakate malen und die bei Tobi vors Haus stellen. Ihr könnt, weiß ich nicht, was noch machen. Wir danken euch auf jeden Fall für euren Support bis hierhin. Und damit würde ich sagen, haben wir es jetzt auch schon geschafft. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, mit euch diese Woche wieder aufnehmen zu dürfen. Und in dem Sinne bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.